Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident des Saarlandes. Die Fragen stellt Christoph Heinemann.
Für gewöhnlich zeichnen wir die Interviews der Woche im Deutschlandfunk ein oder zwei Tage vor der Sendung auf, denn wir wollen unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gern von Angesicht zu Angesicht treffen. Und das hatten wir auch für dieses Gespräch geplant. Die Reise nach Saarbrücken war schon gebucht. Wir haben das natürlich geändert, denn diese sind keine gewöhnlichen Zeiten. Wir sind jetzt per Leitung mit Tobias Hans, CDU, verbunden, dem Ministerpräsidenten des Saarlandes. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Heinemann.
Herr Hans, wie geht es Ihnen?
Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Die Nächte sind dieser Tage natürlich relativ kurz und wir haben zwei kleine Kinder zu Hause. Von daher ist das schon nicht ganz einfach, weil es eben auch viele Entscheidungen zu treffen gibt und man sich auch immer noch mal ein aktuelles Lagebild machen muss. Das ist fordernd, aber ich bekomme sehr viel Zuspruch auch aus der Bevölkerung. Das tut dann in solchen Zeiten gut.
Die Nächte haben Sie erwähnt. Es ist jetzt Sonntagmorgen, kurz nach 11 Uhr. Sie sitzen in der Staatskanzlei am Schreibtisch. Wie hat sich Ihr Alltag verändert?
Also zunächst mal haben wir uns alle daran gewöhnen müssen, dass wir, wie ich jetzt, mit Headset und Kopfhörer und Laptop vor uns arbeiten und uns treffen. Das ging im Eiltempo sozusagen, dass wir uns die Mittel der Digitalisierung zu eigen gemacht haben. Und so habe ich heute auch noch einige Konferenzen, wo wir uns dann zusammenschalten, mal per Telefon, mal per Videokonferenz. Das hat den Alltag schon verändert. Und natürlich, gerade wenn man im Saarland Ministerpräsident ist, dann ist man auch oft draußen bei den Menschen. Es gibt viele Veranstaltungen, gerade jetzt in der beginnenden Frühjahrszeit. Das fällt alles weg. Insofern eine völlig neue Alltagssituation.
Bodo Ramelow, Ihr Amtskollege in Thüringen, wünscht sich Dauerregen. Sie auch?
Ach, schauen Sie, ich glaube, die Menschen haben zumindest mal hier im Saarland mittlerweile verstanden, dass es jetzt darauf zählt, zusammenzuhalten. Und zusammenhalten bedeutet dieser Tage Abstand halten. Und mein Eindruck ist, dass das gut funktioniert. Ich bin eben an der Saar entlang gefahren und habe festgestellt, da sind nur noch vereinzelt Menschen draußen, die Sport treiben, die die frische Luft alleine mit ihrem Hund oder mit ihren Familien genießen. Und das wollen wir ja eigentlich auch. Es gibt ja keinen Grund, die Menschen einzusperren, damit ihnen dann die Decke auf den Kopf fällt. Da haben wir, glaube ich, im Saarland eine Regelung gefunden, die das auch möglich macht.
Ausgangsbeschränkungen, wie verlief denn der gestrige Samstag bei Ihnen im Saarland?
Der verlief einigermaßen gut, muss man sagen. Die überwiegende Anzahl der Menschen hält sich tatsächlich an die neuen harten Regeln. Aber natürlich, und das war zu erwarten, gibt es auch Verstöße. Die Polizei ist einige Mal ausgerückt. Es mussten unerlaubte Versammlungen auch auseinandergebracht werden. Und es sind auch Dinge zur Anzeige gebracht worden. Das wird Strafverfahren nach sich ziehen. Wir greifen hier sehr hart durch, weil wir wissen, es geht jetzt wirklich um den Schutz der Bevölkerung und deswegen müssen wir auf die Einhaltung unserer Regeln auch bestehen.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet heute, die Polizei gehe davon aus, dass einige Gastronomen dazu übergegangen seien, den Barbetrieb illegal in Privaträumen fortzusetzen. Was droht diesen Leuten, wenn sie erwischt werden?
Denen droht empfindliche Strafe. Also wir haben solche Situationen auch im Saarland erlebt, zwar sehr vereinzelt. Dort mussten selbst Bürgermeister als Ortspolizeibehörde entsprechende Gefährderansprachen machen. Die Menschen haben es dann nach dieser Ansprache verstanden. Aber wir haben ihnen auch deutlich gemacht, wenn das nicht der Fall ist, dann drohen harte Strafen bis hin zu Freiheitsentzug. Und das muss man den Leuten auch nochmal klar zurufen. Wer sich hier gegen die Auflagen verhält, der bringt Leib und Leben von Menschen in Gefahr. Es können Menschen sterben. Und deshalb greifen wir hart durch.
Wobei es ja für Bürgerinnen und Bürger auch nicht ganz einfach ist. In Hamburg dürfen bis zu 6 Personen gemeinsam unterwegs sein, in Dresden 5, in Köln 2, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die Baumärkte werktags geöffnet, in Bayern geschlossen. Wie ist das zu erklären?
Ja, es ist eben so, dass die Länder zuständig sind, um diese Dinge zu regeln. Und auch vor Zeiten von Corona konnte man bei mir zu Hause bis 8 Uhr in den Baumarkt und nebenan bis 22 Uhr. Es gibt solche Disparitäten in Deutschland in einem föderalen System. Ich gebe allerdings zu, dass ich mir schon gewünscht hätte, dass wir insgesamt einheitliche Regelungen finden, was den Umgang mit der Corona-Krise anbelangt. Aber Sie müssen verstehen, als saarländischer Ministerpräsident interessiert mich in vielen Bereichen mehr, was der Nachbar in Frankreich tut, als was der Nachbar in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg tut. Denn wir haben unglaublich viele Einpendler auch aus Frankreich. In Frankreich gelten scharfe Ausgangsbeschränkungen und wir mussten hier Waffengleichheit schaffen im Umgang mit dem Virus.
Auf Frankreich kommen wir gleich zu sprechen. Braucht der Bund in Zeiten wie diesen mehr Macht?
Ich glaube, die Länder sind schon in der Lage, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und es gibt eben einen Unterschied zwischen dem Freistaat Bayern mit Grenzen zu Österreich, mit besonderer Nähe auch zum Risikogebiet, das es dort gibt, auch in Norditalien, und eben dem Saarland, das die Region Grand Est zum Nachbar hat, die mittlerweile vom Robert-Koch-Institut eingestuft ein solches Risikogebiet ist. Da ist eben eine andere Situation als zum Beispiel in Sachsen. Das muss man einfach sehen. Da gibt es auch ein anderes Infektionsgeschehen. Und deswegen erklärt sich eben auch, dass der eine Ministerpräsident mehr oder weniger Handlungsnotwendigkeit verspürt. Wir werden aber heute zusammenkommen, nochmal in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir dort auch eine vernünftige und gleichförmige Regelung finden.
Was wird heute voraussichtlich beschlossen werden?
Also ich werbe sehr für das Modell, das wir im Saarland wie auch in Bayern umgesetzt haben. Das ist im Wesentlichen das Modell der Ausgangsbeschränkung der Bundesrepublik Österreich. Dort funktioniert das sehr gut. Es ist vor allem auch ein atmendes System, denn es beschränkt den Ausgang nicht auf einzelne Personen, wie wir das teilweise haben, bis zu drei. Das würde für mich und meine Familie bedeuten, obwohl wir zusammen leben, rund um die Uhr in einem Haus zusammen sind, dass wir nicht zusammen auf die Straße gehen könnten. Das macht keinen Sinn. Im gleichen Haushalt lebende Familien, die sollten die Chance haben, auf die Straße zu gehen. Und natürlich sollte es auch möglich sein, dass zum Beispiel ältere Menschen mit einer Freundin, einem Freund einen Spaziergang unternehmen. Man muss immer auf die Verhältnismäßigkeit achten. Das sieht diese Regelung vor und sie wird auch gut akzeptiert. Deswegen werde ich sie empfehlen.
Werden Sie sich darauf einigen können?
Das ist meine Hoffnung, dass das gelingt. Aber es wird am Ende wahrscheinlich nach wie vor so sein, dass die Betroffenheit unterschiedlich ist. Wenn man Grenzregion ist und eben auch mit einem Eintrag des Virus dadurch verstärkt zu rechnen hat, dann gibt es eine andere Sicht der Dinge, als wenn man eben mitten in der Bundesrepublik Deutschland ist mit einem Bundesland. Das werde ich nicht wegdiskutieren können. Deswegen kann ich nicht versprechen, dass wir ab morgen sozusagen eine bundesweit einheitliche Lösung haben. Aber perspektivisch läuft es darauf hinaus. Es macht auch im Übrigen gar keinen Sinn, wenn alle anderen Länder um uns herum solche Maßnahmen machen.
Es gibt Betretungsverbote, Ausgangsbeschränkungen und das Wort von der Ausgangssperre macht auch die Runde. Welche Sprossen der Verbotsleiter sind wann sinnvoll?
Man muss es immer daran orientieren, was uns die Wissenschaft, was uns die Experten sagen zum Ausbreitungsstand des Virus. Und da stellen wir fest, dass man, ich habe mich gestern noch mal unterhalten mit führenden Virologinnen und Virologen hier im Saarland, da muss man einfach feststellen, je früher man harte Maßnahmen trifft, desto besser. Das hat man in Italien gesehen, wo offensichtlich zu spät diese Maßnahmen getroffen worden sind und dann auch vielleicht extrem harte Maßnahmen getroffen werden. Deswegen treffe ich lieber sehr frühzeitig verhältnismäßig harte Maßnahmen als zu spät zu harte Maßnahmen. Darauf wird es, glaube ich, ankommen, hier den richtigen Mittelweg zu finden.
Sie haben als erstes Bundesland im Saarland die Schulen geschlossen. Wann war Ihnen, Herr Hans, klar, dass sich Corona zu einem sehr großen Problem entwickeln würde?
Wir verfolgen zu Hause in der Familie jeden Morgen einen gewissen Überblick an Nachrichten, auch aus der gesamten Welt. Und da versuche ich mir immer auch einen Überblick zu machen, was internationale Medien sagen. Insofern war mir schon um den Jahreswechsel völlig klar, dass das Ausbruchsgeschehen, wie man es in China wahrnimmt, letztlich auch nach Europa kommen wird, letztlich auch nach Nordamerika kommen wird. Und wenn man weiß, wie dicht besiedelt wir eben hier auch zusammenleben, dann weiß man, dass es so eine Herausforderung wird. Und deswegen war mir im Grunde klar, dass wir hier betroffen sein werden. Trotzdem ist es dann immer noch mal eine andere Situation, wenn es soweit ist. Ich erinnere daran, wir haben hier Karneval gefeiert, als es noch keine bekannten Fälle gab. So etwas wäre natürlich heute undenkbar. Insofern merkt man, wie schnell ein solches bedrohliches Virus die Welt verändern kann. Und genau das passiert im Moment.
Wie werden die Abiturprüfungen bei Ihnen im Saarland gesichert?
Wir haben ein Zentralabitur, wie zum Beispiel auch in Bayern. Und vor diesem Hintergrund sind wir natürlich verpflichtet, diese Prüfungen nicht auseinander zu dividieren. Deswegen werden die zentralen Abiturprüfungen auch verschoben werden. Derzeit haben wir einen Termin im Mai festgelegt, ähnlich wie das in Bayern ist. Aber wir werden das natürlich auch überprüfen müssen, ob das gehalten werden kann. Da muss jetzt einfach jeder eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Wir haben auch mit den anderen Bundesländern längstens vereinbart, dass wir uns hier die Prüfungen gegenseitig anerkennen, sodass alle Abiturientinnen und Abiturienten sicher sein können, dass ihr Abitur Geltung haben wird, egal wann die Prüfung letztlich stattfindet. Aber in solchen Zeiten muss man Flexibilität zeigen.
Wieso sind in Deutschland ein digitaler Schulunterricht und digitale Lehrveranstaltungen der Universitäten flächendeckend nicht möglich?
Wir haben ja gerade sozusagen erst mit den Mitteln aus dem Digitalpakt dafür gesorgt, dass wir überhaupt die Grundlagen für digitalen Unterricht schaffen wollen. Und deswegen ist es, wie es immer ist, dass solche Krisen zur Unzeit kommen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt beeilen.
Beziehungsweise der Digitalpakt kommt zu spät, kann man ja auch so rumsehen.
Das unterschreibe ich. Jedenfalls müssen wir jetzt schauen, dass wir auch hier Flexibilität an den Tag legen. Und ich hätte die Hoffnung, dass wir vielleicht das eine oder andere Bedenkentum, das wir in Deutschland haben, etwa was die Nutzung von Softwareplattformen angeht, die aus den USA kommen. Wir nennen hier beispielhaft einen großen Hersteller, der solche Plattformen herstellt und zur Verfügung stellt, der derzeit nicht genutzt werden kann. Ich glaube, da muss man jetzt mal diese Bedenken zurückstellen und einfach auch etwas beginnen. Weiß, dass an vielen Schulen eigenverantwortlich schon jetzt digitale Kommunikationssysteme genutzt werden. Das ist nicht immer das, was wir uns aus Datenschutzgründen wünschen, aber zumindest mal können die Schülerinnen und Schüler Materialien bekommen und das geht in solchen Zeiten vor. Wir sollten hier auch mal ein bisschen schneller vielleicht die Dinge angehen. Deswegen habe ich im Saarland auch meine führenden Forscher und Unternehmen in diesem Bereich zusammengerufen und wir haben mittlerweile auch hier eine digitale Lernplattform, die wir vielleicht schon bald einsetzen.
Herr Hans, Sie haben Ihre private Familiensituation eben geschildert. Wie lange können Familien diesen Ausnahmezustand aushalten?
Man muss vor allem klar machen, dass es ein Ausnahmezustand ist. Und deswegen haben wir diese harten Ausgangsbeschränkungen auch auf 14 Tage befristet. Die Menschen müssen die Sicherheit haben, dass wir ihnen immer transparent auch darlegen, weshalb und auf welcher Datenbasisform von Infektion wir solche Maßnahmen treffen. Und deswegen werden wir in 14 Tagen das evaluieren müssen, müssen schauen, ob dann diese Maßnahmen auch noch Sinn machen und ob sie überhaupt etwas helfen. Und dieses Versprechen habe ich den Bürgerinnen und Bürgern gegeben. Darauf können sie sich verlassen. Und ich denke, dass das hilft, diese Ausnahmesituation auch zu durchstehen. Wir wissen, es ist schwer. Wir wissen auch, dass es, zumindest sagen uns das Wissenschaftler, es gerade auch in Familien zu Krisensituationen kommen wird. Aber ich habe den Eindruck, gerade hier im Saarland, wo die Eigenheimquote eben auch besonders hoch ist, deswegen sind wir vielleicht hier etwas bevorteilt im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland, dass die Menschen es nutzen, eben auch rund ums Haus sich aufzuhalten, dass dort, wo es große Wohngegenden gibt, die Waldnähe dann auch genutzt wird, selbst wenn es größere Wohnkomplexe sind, sodass ich glaube, es wird schon einigermaßen funktionieren. Aber die Menschen können sicher sein, solche harten Einschnitte in die Bewegungsfreiheiten, die werden nur befristet erfolgen.
Interview der Woche im Deutschlandfunk heute live mit Tobias Hans, dem Ministerpräsidenten des Saarlandes. Sie haben heute früh, Sie haben das eben angedeutet, mit dem Präsidenten der französischen Region Grand Est in Straßburg gesprochen. Das sind die ehemaligen Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardennes. Wie sieht es jenseits der saarländischen Landesgrenze aus?
Sieht in der Tat dramatisch aus, wenn man sich das anschaut. Nur wenige Kilometer Luftlinie von hier gibt es Krankenhäuser, die an ihre Grenzen kommen. Im Departement Haut-Rhin ist es mittlerweile so, dass die Patientinnen und Patienten nicht mehr versorgt werden können. Sie müssen ausgeflogen werden. Es gibt über 100 Todesfälle in unserer Nachbarregion. Und man muss wissen, dass längstens das Saarland mit dieser Nachbarregion zusammengewachsen ist. Die Menschen arbeiten dort, sie kommen von dort und arbeiten hier. Wir verbringen unsere Freizeit dort, wir kaufen dort ein. Insofern ist das nicht eine ferne Situation, sondern wir sind unmittelbar mit betroffen. Und deswegen stehe ich auch im engen Austausch mit Jean Rottner, der mir in diesen Zeiten der Krise mehr als nur ein Kollege geworden ist, sondern auch ein Freund. Und ich habe ihm heute Morgen auch zugesichert, dass es für mich als saarländischer Ministerpräsident selbstverständlich ist, dass wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, solange hier noch Kapazitäten frei und ungenutzt sind, nicht gebraucht werden für saarländische Patientinnen und Patienten, dass wir natürlich auch Leute übernehmen und sie hier im Saarland beatmen, intensivmedizinisch behandeln. Und ich glaube, dass das auch angenommen werden wird und dass das gut tut, diese Zusammenarbeit. Wir lassen uns von diesem Virus nicht auseinander dividieren.
Das ist ein gutes Stichwort. Wieso macht eigentlich innerhalb der EU jedes Land mehr oder weniger, was es will?
Nun, wir haben europaweit völlig unterschiedliche Gesundheitssysteme und das muss man zur Kenntnis nehmen. Und wir sind natürlich in Deutschland stolz auf unser Gesundheitssystem, was nach wie vor trotz aller Engpässe, die wir ohne Frage haben, zu einem der besten der Welt gehört. Und natürlich will niemand auch seine Gesundheitssysteme nach unten korrigieren. Wir wissen aber auch, dass aufgrund unterschiedlicher finanzieller Ausstattungen eine Gleichheit, die bedeuten würde, dass sich andere nach oben anpassen, nicht realistisch ist. Und deswegen müssen wir jetzt auch solidarisch zusammenstehen. Wir haben schon vor Zeiten von Corona hervorragende Kooperation mit unseren französischen Nachbarn in Form von Abkommen zur Behandlung von Patientinnen und Patienten abgeschlossen. Die nutzen wir natürlich jetzt auch als Möglichkeit zu helfen. Aber auch darüber hinaus steht hier Solidarität an der Tagesordnung. Das machen im Übrigen nicht nur die Saarländerinnen und Saarländer, man macht es auch in Baden-Württemberg. Auch der luxemburgische Premier Xavier Bettel steht zur Verfügung, weil wir eben wissen, dass es nicht ein Nebeneinander ist, sondern ein Miteinander in diesen Zeiten der Krise. Und das, was wir hier in dieser Großregion an der deutsch-luxemburgischen, französischen Grenze erleben, das ist eigentlich Europa im Kleinen. Ein bisschen mehr davon, vielleicht auch im Großen, würde uns gut tun.
Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, David Volkerts-Landau, rechnet damit, dass die Corona-Krise den deutschen Staat bis zu 1,5 Billionen Euro kosten könnte, etwa so viel wie die Wiedervereinigung. Schaffen wir das?
Herr Heinemann, wir sind, glaube ich, hervorragend aufgestellt, was den Haushalt angeht. Dadurch, dass wir sparsam gehaushaltet haben in Deutschland, auch aufgrund der Tatsache, dass es uns eben gelungen ist, die schwarze Null so lange jetzt als Ziel aufrechtzuerhalten und auch einzuhalten, das setzt uns in eine Lage, dass wir was tun können. Natürlich darf in solchen Zeiten der Krise nicht über sparsames Haushalten debattiert werden, sondern wir müssen jetzt die Möglichkeiten, die wir uns geschaffen haben, dadurch nutzen, um durch diese Wirtschaftskrise zu kommen. Und ich bin bei Ihnen, das, was jetzt auf uns zukommt, das wird beträchtlich sein an Schaden. Das wird auch schlimmer sein, als es bei der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 oder 2009 war. Und wie immer, wenn Deutschland vor großen Herausforderungen steht, sind wir bereit, Großartiges zu leisten. Ich nehme das wahr aus der Wirtschaft, ich nehme das wahr aus dem Mittelstand insbesondere, wo Leute ja ganz unmittelbar auch in ihrer Existenz bedroht sind. Sie wollen kämpfen, sie wollen was leisten. Es ist Aufgabe der Politik, es ist Aufgabe des Bundes, aber auch der Länder, jetzt alles dafür zur Verfügung zu stellen, damit uns das gelingt. Und ich meine, das haben auch alle verstanden. Auch darüber wird heute, wird die nächsten Wochen zu diskutieren sein zwischen Bund und Ländern.
Die Welt am Sonntag berichtet über den geplanten Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Unternehmen mit über 2000 Beschäftigten, also für die Großen. Der soll mit 600 Milliarden Euro ausgestattet werden. Dieser Fonds kann dann Beteiligungen an Unternehmen erwerben und damit verhindern, dass diese zahlungsunfähig werden. Im Saarland vielleicht mit Blick auf Saarlouis, auf die Ford-Werke, nicht uninteressant. Wird der Staat jetzt Unternehmer?
Nein, es ist nie sinnvoll, wenn der Staat Unternehmer spielt. Das können die Wirtschaftsbetriebe deutlich besser, aber der Staat wird Hilfe leisten müssen. Und deswegen, ich bin natürlich auch als Ministerpräsident im Kontakt mit den Leitern der Automobilindustrie, mit dem Ford-Europa-Chef, aber auch mit dem Chef von ZF, die hier im Saarland größter Arbeitgeber mit einem Werk von über 9000 Mitarbeitenden sind. Wir müssen diesen Unternehmen jetzt helfen. Und zwar fängt das an mit Flexibilisierung von Steuervorauszahlungen. Denn das kann relativ schnell zu existenziellen Situationen kommen. Aber eben auch, was Hilfspakete und Fonds anbelangt. Weil wenn am Ende unsere Automobilindustrie nicht schnell auf die Beine kommt an dieser Stelle, da werden andere daraus natürlich ihren Wettbewerbsvorteil ziehen. Und deswegen wäre es im ureigensten Interesse der Bundesrepublik und letztendlich auch der europäischen Wirtschaft, hier zügig zu handeln. Ich mache mir aber vor allem auch Sorgen um die kleinen Betriebe, Solo-Selbstständige. Da geht es wirklich um ganz existenzielle Fragen. Und deswegen ist es gut, dass auch ein Hilfspaket durch die Bundesregierung auf den Weg gebracht wird in Höhe von im Grunde 40 Milliarden Euro, wenn man sich das anschaut, was da auf uns zukommen wird. Und darüber soll ja entschieden werden im Bundeskabinett. Und die Länder stehen hier auch an der Seite des Bundes. Wir schnüren eigene Soforthilfspakete. Wir haben das im Saarland gemacht, werden hier in die Bresche springen. Und wir müssen verhindern, dass es zu einer Masseninsolvenz gerade dieser kleinen Betriebe kommt. Denn wir wissen, dass gerade in den mittelständischen Unternehmen sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen wurden und geschaffen werden, gerade in Zeiten einer wirtschaftlichen Rezession, in die wir so oder so gesteuert wären, wo die Großindustrie oftmals in Arbeitsplatzabbau begriffen ist.
Herr Hans, wir wissen nicht, was noch kommen wird. Stand heute, welche Lehren müssen wir aus der Krise für unser Gesundheitssystem ziehen?
Ich will schon festhalten, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das, was die Anzahl von Intensivbetten, was die Anzahl von stationären Betten mit Möglichkeiten zur akuten Versorgung von Schwerstkranken angeht, hervorragend aufgestellt sind, und zwar auf einem internationalen Spitzenniveau. Wir stellen aber fest, und darüber mache ich mir schon Sorgen, dass es uns möglicherweise in eine Situation bringen kann jetzt, weil auch Pflegekräfte und Mediziner nicht verschont sind von diesem Virus, dass am Ende niemand da ist, um diese Betten, um diese Technik, um dieses System auch zu fahren. Und deshalb ist es gut, dass der Bundesgesundheitsminister, dass Jens Spahn das erkannt hat, dass die Länder das auch erkannt haben, dass in die Pflege investiert werden muss, dass man Schwerpunkte setzen muss, auch in der stationären Krankenhausversorgung. Und ich glaube, dass was wir jetzt lernen, auf die Schnelle Schwerpunkte zu bilden, Krankenhäuser herauszuarbeiten, die sich auf die Versorgung dieser schwerstkranken Corona-Patienten konzentrieren, auf der anderen Seite Krankenhäuser, die weniger Erkrankten aufnehmen, sie versorgen, sie vorbereiten für die nächste Stufe, dass das auch Standard werden muss im Gesundheitssystem in Deutschland und dass wir vor allem dafür sorgen müssen, dass es genügend Pflegekräfte gibt. Die Wertschätzung der Pflegekräfte, die muss besser werden, und das führt zwangsläufig auch dazu, dass man dort mehr Möglichkeiten schaffen muss, Karriere auch zu machen in diesem hochanspruchsvollen Beruf. Da sind wir schon weit gewesen, müssen aber unsere Anstrengungen jetzt intensivieren.
Täuscht der Eindruck oder sind Populisten in diesen Tagen deutlich leiser als sonst?
Ja, zumindest mal gibt es offensichtlich keine Interessen mehr im Moment an diesen hetzerischen Parolen, an diesen spalterischen Tendenzen, die von den Populisten ausgehen, insbesondere der AfD. Und man spürt ja, wie man sich dort im Moment bemüht, sich irgendwie reinzuwaschen in diesen Zeiten der Krise. Aber ich sage voraus, diese Katharsis, sie wird nicht gelingen an dieser Stelle. Wir werden dafür sorgen müssen als demokratische Kräfte in diesem Land, dass wir auch den Kampf aufnehmen nach der Krise mit populistischen Tendenzen. Jetzt spüren die Menschen, dass man zusammenhalten muss. Jetzt spüren die Menschen, dass man solidarisch sein muss, indem man sich auch ins Private zurückzieht. Nach der Krise wird es darauf ankommen, dass insbesondere Ehrenamtliche, dass insbesondere in Vereinen die Menschen nochmal zusammenstehen, um dieses Land auch wieder gesellschaftlich neu aufzubauen nach dieser schweren Zeit. Und da braucht es aufrechte Demokraten, ganz sicherlich keine Rechtspopulisten. Und deswegen ist meine große Hoffnung, dass uns das als Land insgesamt zusammenschweißt und die spalterischen Tendenzen entgegnet werden.
Herr Hans, bevor wir gleich auseinandergeschaltet werden, Sie haben die Pflegekräfte eben erwähnt, Wertschätzung gesagt. Bei welchen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sollten wir uns heute früh bedanken?
Es wird deutlich werden, Tag für Tag in diesen Zeiten der Krise, dass wir dankbar sein können, dass es Menschen gibt, die morgens aufstehen, um zu arbeiten, um uns zu versorgen mit Lebensmitteln zum Beispiel, in der Distribution, im Handel, an der Kasse. Dass es Leute gibt, die, obwohl sie sich vielleicht auch manchmal Sorgen und Angst haben, trotzdem aufstehen, um Nachtschichten zu fahren in der Pflege, in der medizinischen Versorgung, in unseren Gesundheitsämtern, die Hilfs- und Rettungsdienste, die rund um die Uhr arbeiten. Ich war gestern in den Lagezentren in Landkreisen und habe gesehen, was dort geleistet wird. Wirklich unermüdlich. Und diesen Menschen müssen wir Danke sagen. Aber ich will auch jedem einzelnen Bürger, jeder Bürgerin Danke sagen, die jetzt vernünftig ist und erkennt, es ist nicht die Zeit, nach draußen zu gehen, es ist nicht die Zeit, sich zusammenzusetzen, sondern es ist die Zeit, einmal zu Hause zu bleiben. Auch sie helfen Ihnen würde ich Danke sagen und ich hoffe auf ganz viel Verständnis in dieser Krise.
Und vielleicht kann man ja auch Politikerinnen und Politikern mal Danke sagen. Herr Hans, es gäbe jetzt noch sehr viele erfreuliche Dinge, die wir besprechen könnten. Zum Beispiel hatte ich mir herausgeschrieben, vor Corona den Erfolg des ersten FC Saarbrücken in dem DFB-Pokal. Das heben wir uns für bessere Zeiten auf, denn die werden irgendwann kommen. Tobias Hans, CDU, der Ministerpräsident des Saarlandes. Dankeschön für das Gespräch. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
Bleiben auch Sie gesund. Auf Wiederhören.
Danke.